Ich beginne mit einem Zitat aus dem Buch Köln, eine Geschichte. Wenn seine massigen Umrisse nach längerer Heimfahrt plötzlich am Horizont auftauchen oder wenn ihm die Flutlichtscheinwerfer sein blasses Nachthemd angelegt haben, dann kann es sein, dass auch derjenige, der ihn schon tausendmal gesehen hat, für einen Moment wieder wie vom Donner gerührt ist. Das ist ein Satz aus dem Buch Köln, eine Geschichte von Barbara und Christoph Driessen. Die beiden haben sich die 2000-jährige Geschichte Kölns vorgenommen und in spannenden Kapiteln kompakt nacherzählt. Barbara und Christoph Driessen sind heute bei uns im Studio. Sie werden ja selten in ihrem Buch so emphatisch wie in diesem Satz über den Dom. Provoziert der Dom so sehr die Emotionen oder woran liegt das, Frau Driessen?
Ich denke schon. Wenn man an Köln denkt, denkt man immer erstmal an den Dom. Bei uns ist das noch immer so, wenn wir außerhalb Kölns waren und unsere drei Kinder im Auto sitzen und der Dom dann irgendwann sichtbar ist, dann schreit immer einer sofort, da ist der Dom. So ein bisschen, muss ich gestehen, geht mir das immer noch so. Ich finde, das ist ein tolles Gefühl. Wenn man zurückkommt nach Köln, den Dom sieht, dann denkt man, ja, jetzt sind wir wieder zu Hause.
Wir sehen hier aus unserem Fenster den Dom jeden Tag. Manchmal erscheint er einem als grauer Geselle, kolossaler Geselle, so wie Heinrich Heine das mal etwas düsterer beschrieben hat. Und dann wieder ist man ganz beglückt, ihn zu sehen. Das ist schon spannend, was der Dom mit einem machen kann. Der Dombau spielt in Ihrem Buch natürlich auch eine bedeutende Rolle. Sie beginnen Ihr Kapitel über den Kölner Dom mit der Beschreibung einer Parallelwelt. Was ist das für eine Welt, die mit dem Dom zu tun hat?
Ja, das ist die Welt auf dem Dach. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor vielen Jahren da zum ersten Mal heraufkam und gar nicht glauben konnte, dass auf dem Dach des Doms, das man ja von unten gar nicht sehen kann, auch noch diese ganzen Figuren sich befinden, die man an der Außenfassade sieht. Also das ist wirklich eine ganze Landschaft unglaublich aufwendig gestaltet. Und man fragt sich ja, aber wofür ist das denn gemacht? Hier kommt kaum einer hin, das kann keiner sehen. Aber das ist natürlich falsch gedacht. Natürlich kann das jemand sehen, das kann Gott sehen. Für den ist es gebaut. Der schaut von oben runter und der hat die ideale Perspektive.
Das ist schon spannend, wenn ein Künstler in der Dombauhütte vielleicht ein Jahr an so einer kleinen Kreuzblume werkelt und er weiß, mein Gott, kein Mensch wird die je sehen, sondern nur der liebe Gott oben vom Himmel. Der damalige Dombaumeister, Meister Gerhard, war sich darüber im Klaren, dass er die Fertigstellung des Doms nicht erleben würde. Frau Driessen, das ist heute unvorstellbar, oder?
Allerdings. Ich meine, so ein Kathedralenbau lässt sich natürlich nach heutigen Gesichtspunkten überhaupt nicht mehr ermessen. Nun hat natürlich der Dom auch sehr, sehr lange gebraucht. Die französischen Kathedralen wurden ja doch innerhalb von einigen Jahrzehnten, sag ich mal, erbaut. Das war ja dem Kölner Dom nun leider nicht vergönnt. Dass es so lange dauern würde, konnte Meister Gerhard natürlich nicht wissen. Und er hat ja letztendlich auch nicht mehr so richtig lange gelebt, nachdem er einmal angefangen hatte. Das war eine tragische Geschichte. Aber ja, es war ein Werk für Gott und man hatte damals noch Ressourcen, auch an Arbeitern, die da mitgemacht haben. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Um diesen Meister Gerhard, da ranken sich zahlreiche Legenden. Da gibt es diese Wette mit dem Teufel.
Es gibt diese Wette in unterschiedlichen Ausprägungen. Die Geschichte, die wird immer etwas anders erzählt, aber im Wesentlichen geht es darum, dass sich Meister Gerhard auf irgendeine Weise mit dem Teufel verbündet oder jedenfalls auf eine Wette einlässt und dann am Ende, als er sie verloren hat, vom Baugerüst gestoßen wird und dann so sein Ende gefunden hat. Möglicherweise ist er ja tatsächlich vom Gerüst gefallen, man weiß nichts darüber. Aber was sich darin spiegelt in diesen Geschichten, ist auf jeden Fall der Neid der Zeitgenossen, der Unglaube angesichts dieser unglaublichen Leistung, dass man so ein Bauwerk entwerfen kann und in wenigen Jahrzehnten schon den Chor hochziehen kann, der praktisch schon ungefähr stand, als Meister Gerhard gestorben ist. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Das geht über menschliches Maß hinaus. Da muss noch was anderes mit im Spiel sein. Das ist dann der Gedanke, den mittelalterlichen Menschen da sofort hatten.
Sie schreiben, der Dom ist eine Wippe. Das ist ein kurioser Vergleich. Warum ist der Dom eine Wippe?
Ja, der Dom wiegt unter der Erde nochmal genauso viel wie über der Erde. Das geht darauf zurück, dass die damaligen Architekten glaubten, das müsse so sein, sonst würde der ja umkippen. Heute weiß man natürlich, dass die Fundamente viel kleiner nur sein müssten und der würde auch nicht umkippen. Aber umso besser hätte man in Köln dann anschließend in den nachfolgenden Jahrhunderten vielleicht ähnlich handhaben müssen, dann wäre vielleicht manche tragische Baukatastrophe nicht geschehen. Ja.
Nun sagt man ja immer, der Bau des Domes habe auf dem Rücken der armen, geknechteten Menschen im späten Mittelalter stattgefunden. Sie stellen das auf gewisser Weise richtig. Sie erzählen, dass man das auch ganz anders sehen kann, dass der Dombau ein enormer Wirtschaftsfaktor für die Gegend war und auch Frauen damals schon enorme Aufstiegsmöglichkeiten geboten hat.
Ja, genau. Also Frauen konnten auf der Baustelle mitarbeiten und konnten möglicherweise sogar leitende Funktionen erreichen. Das war jedenfalls in Paris so. Das war in vielen anderen Bereichen unvorstellbar. In Köln allerdings nicht. Da hat man das auch in anderen Branchen. Ohne den Dombau hätten viele ganz einfach keine Arbeit gehabt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das nicht sehr schwere Arbeit war, aber dazu wurde niemand gezwungen. Alle, die da tätig waren, die machten das freiwillig.
Und dann passierte es, dann stoppte der Dombau. Der Dom blieb über Jahrhunderte eine Baustelle. Was war denn entscheidend dafür, dass der Dom dann zu Ende gebaut wurde?
Der Dom, der wurde zum Symbol des zusammenwachsenden Deutschlands im 19. Jahrhundert. Also der wurde unter ganz anderen Voraussetzungen zu Ende gebaut, als er mal angefangen worden war. Angefangen worden war er ja als ein zweite Haut für die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Die sollten nicht nur in diesem Goldsarg liegen, der schon der größte war, den es gab. Nein, die sollten auch noch in einer Kathedrale im modernen gotischen Stil bekommen. So, und im 19. Jahrhundert konnte man damit natürlich nichts mehr gewinnen. Deutschland, also Preußen, war ein protestantisches Land. Und was sich aber viele wünschten, war, dass alle deutschen Staaten zusammenwachsen sollten. Das Deutsche Reich, was es dann eben viel später, 1871, tatsächlich gegeben hat. Und der Dom wurde von den Befürwortern eines Weiterbaus zum Symbol dieses zusammenwachsenden Deutschlands gemacht. Die haben gesagt, wir müssen diesen Dom vollenden. Dann können wir uns auch mit den Kathedralen unseres traditionellen Feindes Frankreich messen. Und das muss eine Sache aller Deutschen sein. Und dafür haben sie einen Mann gewonnen, der damals der Top-Promi in Deutschland gewesen ist, nämlich Goethe. Der ist hier hingekommen, der hat sich für die Idee begeistert, als er den Chor gesehen hat. So hat man das dann angegangen.
Und noch eine Sache, die vielleicht immer offen bleiben wird. Warum eigentlich, haben Sie da Neueres herausgefunden, warum eigentlich sind die Domtürme im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden? Also die Engländer haben Köln in Schutt und Asche gebombt. Warum blieben die Domtürme eigentlich stehen? Haben Sie da Genaueres herausfinden können?
Also es gibt ja diese Legende, dass die Alliierten den Dom bewusst nicht bombardiert hätten, dass sie ihn stehen gelassen hätten, einfach als Kulturdenkmal oder auch als Orientierungspunkt. Aber das kann gar nicht der Fall gewesen sein, denn so genau konnten sie nicht zielen. Also sie konnten nicht so genau zielen, dass sie den Dom hätten verschonen können. Der Dom lag ja auch noch eingequetscht zwischen zwei strategisch wichtigen Zielen, nämlich der Hohenzollernbrücke und dem Hauptbahnhof. Fakt ist, dass der Dom ja ganz oft getroffen worden ist. Das vergisst man heute, aber wenn man sich die damaligen Bilder ansieht und dann nicht die, die den Dom nur in der Ferne zeigen, das zerstörte Köln überragend, sondern mal von nahem, dann sieht man, dass praktisch das ganze Dach kaputt war und auch in den einen Domturm, in den nördlichen Domturm, ist ja eine Bombe eingeschlagen und das war ja die Dombombe. Die Älteren werden sich noch daran erinnern, halt im unteren Teil des Turms, in der Westfassade. Die war ja noch lange nach dem Krieg mit rotem Ziegel ausgemauert, sah dadurch auch aus wie eine blutende Wunde und viele haben ja damals gesagt, ja, lass uns das doch so erhalten. Das ist gerade ein Symbol für die Zerstörung durch den Krieg.
Also man weiß es einfach nicht. Es bleibt immer da Platz für viele Legenden, warum die Türme stehen geblieben sind. Vielleicht war es doch der liebe Gott, der seine schützende Hand über unsere Domtürme gehalten hat. Das können wir nie.
Wer will das bestreiten, ja?
Der Dom, der Rhein, das prägt Köln. Jetzt machen wir, Frau Driessen, mal einen großen Schritt in die mögliche Zukunft. Da gab es ja ein Zukunftskonzept vom Städteplaner Albert Speer. Dieses Konzept empfahl, den Rhein stärker ins Blickfeld zu nehmen. Ist das Ihrer Ansicht nach eine gute Idee?
Absolut. Ich finde, dass Köln viel zu wenig mit dem Rhein macht. Gut, es hat sich vielleicht ein bisschen was getan, auch durch die Entstehung der Kranhäuser, die Rheinpromenade, aber sicherlich könnte man da noch viel mehr machen. Und letztendlich, das ist ja auch das, was schon Menschen seit 2000 Jahren als erstes auffiel. Also dieses Rheinpanorama, wenn man halt nach Köln reinkam so ist Köln entstanden, dass es vom Rhein aus sichtbar war und beeindruckte. Insofern ja, unbedingt. Und es ist auch sehr traurig eigentlich, dass von den durchaus ja sehr guten Vorschlägen, die Albert Speer gemacht hat, bislang praktisch nichts umgesetzt wurde.
Köln ist ja heute eine typische Großstadt. Ja, wenn man durch die Fußgängerzone Hohe Straße geht, na, dann könnte man genauso gut durch eine Frankfurter Fußgängerzone oder eine Düsseldorfer Fußgängerzone gehen. Dann ist Köln aber auch wieder was ganz anderes. Am Ende schreiben Sie, dass Köln eines den anderen Millionenstädten voraushält. Und das ist seine 2000-jährige Geschichte. Was heißt das denn für diese Stadt?
Dass die Stadt dringend noch viel mehr damit daraus machen müsste. Seine Geschichte noch mehr besser präsentieren müsste, in jedem Fall. Ich finde es zum Beispiel unglaublich traurig, dass man dann römische Reste eingequetscht in der Dom-Tiefgarage findet. Es gibt ja Ansätze. Man möchte ja auch durchaus was ändern mit der neuen historischen Mitte, aber es wird auch Zeit. Also das ist wirklich schade, dass Köln bislang so wenig aus seiner wirklich eindrucksvollen Geschichte gemacht hat.
Aber Frau Driessen, die Kölner, die haben den FC, die haben den Karneval, die haben den Dom. Reicht doch, mehr brauchen wir doch hier gar nicht, oder?
Vielleicht nicht zum Glücklichsein, aber vielleicht doch, um diese fantastische Geschichte auch noch für die Zukunft weiter zu konservieren.
Nun haben Sie es geschafft, 2000 Jahre, über 2000 Jahre Köln in einem erhellenden Buch in den Griff zu bekommen. Was hat Sie denn bei der Arbeit an dem Buch am meisten überrascht?
Ja, am meisten überrascht hat mich eigentlich, wie Köln sich immer wieder neu erfunden hat, wie es sich wie ein Chamäleon immer wieder neuen Systemen und Kulturen angepasst hat. Es beginnt als klassische römische Stadt mit Badeanstalten, mit Tempeln, mit Aquädukten. 1000 Jahre später ist es das heilige Köln mit seinen vielen Kirchen, Bürgerhäusern, der großen Stadtmauer. Dann unter Napoleon ist es plötzlich eine französische Stadt, um dann wenige Jahre später eine preußische zu werden. Also es hat sich immer wieder ganz neuen Gegebenheiten angepasst.
Da sind auf dem Klappentext einige interessante Fragen. Können Sie die noch kurz beantworten? Welche Süßigkeiten naschten Kinder im römischen Köln?
Ja, das war Honig in erster Linie. Zucker war ja noch nicht bekannt, der kam ja erst viel, viel, viel später. Aber es gab Honigküchlein und da weiß man auch noch, wie die gebacken wurden.
Warum gab es im Mittelalter ein Stück Köln im Herzen von London?
Ja, Köln hatte da eine Art Enklave an sehr prominenter Stelle, direkt gegenüber dem damaligen Rathaus und auch heute noch in unmittelbarer Nähe vom größten Wolkenkratzer Londons, The Shard. Ja, da saßen dann halt Kölner Kaufleute und diese unglaublich prominente Stelle, also das hieß The Guildhall, zeugt davon, wie wichtig Köln tatsächlich auch in England damals schon war.
Und die letzte Frage, welcher Kölner stellte schon im 19. Jahrhundert die Weichen für die Fast-Food-Restaurants von heute? Mein Gott, das wäre die 1-Millionen-Frage bei Günter Jauch,
ja, glaube ich. Ja, das ist Ludwig Stollwerk, der Inhaber der gleichnamigen Schokoladenfabrik. Denn der hat zusammen mit einem Berliner praktisch das Fast-Food-Restaurant erfunden. Es hieß damals noch Automatenrestaurant und das erste davon gab es in Berlin und das wurde dann auch nach Amerika exportiert. Da haben sie mehrere dieser Automatenrestaurants eröffnet, die schlugen auch groß ein, wurden dann irgendwann von einer amerikanischen Firma übernommen und als uramerikanisch betrachtet, aber die Idee dazu, die kam eigentlich aus Köln und Berlin.
Also viel Wissenswertes über die Stadt Köln erfahren wir in Ihrem Buch. Frau Driessen, Sie sind Zugereiste, also Immi, wie wir in Köln sagen. Seit 2006 leben Sie in Köln. Fühlen Sie sich als Kölnerin? Gehen Sie mit im Karneval? Besuchen Sie den FC? All diese Sachen?
Ich muss gestehen, ich bin jetzt kein ausgeprägter Karnevalsfan. Aber ja, aber ich finde das toll, dass das schon den Kindern so nahegelegt wird. Also wir haben ja 3 Kinder, die Kölner Schulen besuchen und es ist unglaublich, mit welchem Liedergut die nach Hause kommen, welche kölschen Lieder da gelernt und beigebracht werden und wie das so ins Blut übergeht. Und insofern glaube ich, bei unseren Kindern hat das schon absolut gewirkt und ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen.
Hat Ihnen, Herr Driessen, die Arbeit an diesem Buch Köln noch näher gebracht?
Auf jeden Fall. Also das, glaube ich, geht jedem so. Jeder, der sich mit der Geschichte des Ortes, an dem er lebt, näher beschäftigt, dem wird dieser Ort dadurch verständlicher werden und auch irgendwo mehr ans Herz wachsen.
Vielen Dank, Barbara und Christoph Driessen. Köln, eine Geschichte, so heißt Ihr Buch über die 2000-jährige Geschichte der Stadt Köln. Im Klappentext, da heißt es, das neue Standardwerk zur Kölner Geschichte und eine einzigartige Hommage an diese viel geliebte Stadt. dem ist nichts hinzuzufügen. Das Buch Köln, eine Geschichte, hat 280 Seiten. Es enthält, und das müssen wir jetzt doch noch hinzufügen, viele wunderbare Fotos. Es ist im Greven Verlag erschienen und es kostet 24,90 €. Dankeschön.